Episode 166 Lean in der Instandhaltung. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Retzlaff bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean Manager in der Instandhaltung von Fahrzeugen. Hallo, Herr Retzlaff.
Ja, hallo, Herr Müller.
Klasse, dass es heute klappt. Jetzt habe ich schon ein bisschen was gesagt zu Ihnen, aber sagen Sie noch zwei, drei Sätze mehr über sich.
Ja, ich habe viele Hüte auf, bin zuallererst Vater von zwei ganz tollen Jungs, bin verheiratet, wohne am Niederrhein, bin Diplom-Ingenieur, Führungskraft, begeistert für Lean, Engpass-Theorie, Organisationsentwicklung, mache in dem Bereich auch ein MBA-Studium gerade. Ja, lebenslanges Lernen ist mir wichtig. Mhm. Und wenn dann noch mal Zeit bleibt, dann spiele ich nur ein bisschen Trompete.
Oder bei mir im Podcast.
Oder bin auf meinem Podcast, genau.
Genau, prima. Okay, ich habe jetzt schon ein Stichwort gesagt, Instandhaltung. Da wird ja jetzt klassisch nichts produziert. Deshalb glaube ich, ist zum Einstieg eine gute Idee, dass Sie mal so mit ein paar Worten oder Sätzen anreißen, wie denn so der typische Wertstrom in der Instandhaltung aussieht.
Also Wert und Instandhaltung, das ist schon ein ganz gutes Stichwort. Und gerade diese Werterhaltung ist das, was mich eigentlich begeistert an meinem Job, dass ich eben helfe, Werte zu erhalten. Und da gibt es mehrere Stoßrichtungen, womit wir uns beschäftigen. Das eine ist eine geplante Instandhaltung, dass man eben genau weiß, ich habe jetzt das Objekt, ich habe die Instandhaltungsstufe, wo gewisse Arbeiten genau festgeschrieben sind. Es kann aber auch eine Unfallinstandsetzung sein. Da habe ich dann die große Wundertüte, wo ich überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. Und das Dritte ist, dass wir noch einen Ersatzteilverkauf haben.
Da klangen jetzt schon ein paar Dinge an, nämlich Dinge, die ähnlich sind, Dinge, die unterschiedlich sind. Das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Ich würde sagen, starten wir mal mit dem Unterschied. Was unterscheidet also die Form der Instandhaltung, vielleicht auch allgemein, von klassischer Produktion?
Bei der klassischen Produktion habe ich ja sehr klar beschrieben, was zu tun ist. Also ich bin auch mal als Entwicklungsingenieur gestartet, wo es dann um Neuproduktion ging. Und da entwickle ich was, habe meine Stückliste, meine Zeichnung und danach wird gefertigt. Und dann gibt es in der Regel wenig Überraschungen. Außer es wird vielleicht mal ein Teil abgekündigt, was nicht mehr lieferbar ist oder so. Aber ansonsten weiß ich, was Sache ist. Und bei der Instandsetzung ist der Unterschied eigentlich gar nicht so groß. Deshalb bin ich dann auch damals dazu gekommen, weil letztendlich ich kenne das Objekt der Begierde und daran werden gewisse Arbeiten durchgeführt. Das ist auch beschreibbar. Aber ich weiß eben nicht immer genau den Zustand. Dann habe ich ganz oft den Fall, dass eben die klar umrissene Arbeit erstmal darin besteht, einen Zustand zu überprüfen. Dann messe ich was und in Abhängigkeit der Abweichung kann eben Komponente entweder weiter benutzt werden, muss getauscht werden, aufgearbeitet werden. Also da gibt es einen ganzen Blumenstrauß. Also eigentlich diese Varianten, dass ich Eventualitäten habe, wo ich vorher noch gar nicht weiß, was mich erwartet. Das ist eigentlich der Hauptunterschied.
Ja. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber ich möchte es ein bisschen vertiefen. Wo sind dann doch Gemeinsamkeiten?
Gemeinsamkeiten letztendlich, ich habe einen Prozess. Also ich habe vielleicht nicht wieder Neuproduktion, dass ich sage, nimm Komponente A, daran mach die und die Arbeit, schraub's mit Komponente B zusammen und dann kommt Komponente C. Sondern es ist vielleicht, guck dir mal Komponente A an, wenn der und der Wert ist, dann lass die drin, wenn der Wert noch größer ist, dann tausche oder arbeite auf. Also ich habe so ein paar Äste in so einem Prozessablauf, wo ich dann entweder links oder rechts rumgehen kann. Mhm. Aber trotzdem ist es ein Prozess.
Ja, ja. Da, wo man halt sonst eben die Variantenvielfalt hat, weil halt einer ein blaues und ein grünes und ein gelbes Auto hat, plus all die weiteren Details, das sind halt dann da die Unwägbarkeiten.
Genau. Und es ist oftmals auch ein bisschen schmutziger, weil es einfach schon im Einsatz war. Und das heißt, so ein Punkt Reinigung, den hätte ich jetzt klassischerweise bei einer Neuproduktion ja nicht.
Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja, da habe ich jetzt letzte Woche einen spannenden Artikel, für mich spannenden Artikel, weil er aus einem Gedanken raus entstanden ist. Aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit gehen, wenn ich über das Thema Schmutz und so weiter, was das für Einflüsse haben kann. Auf das Denken vor allen Dingen der Menschen. Aber mir ging
jetzt vielleicht eine neue Folge.
Vielleicht auch das. Mir ging jetzt gerade noch ein Punkt durch den Kopf, wo ich persönlich selber mal eine große Überraschung erlebt habe, und ich vermute mal, dass es Ihnen vielleicht ähnlich ging. Ein so ein zentraler Punkt, wenn ich mich im Lean bewege, ist dieses Streben nach dem One-Piece-Flow. Mhm. Wenn ich nicht nur ein Auto produziere, dann passieren da ja Sachen, die mich eher wegbringen, klassisch von dem One-Piece-Flow, trotzdem strebe ich danach. Jetzt bin ich ja auch in der Unfallinstandsetzung von Kraftfahrzeugen unterwegs. Und was mich damals eben stark überrascht hat, das haben die ja schon. Weil ja nicht am Freitagnachmittag gleichzeitig 5 silberne Golf mit dem Frontschaden auf dem Hof stehen, sondern da kommt ja ein blauer, ein gelber und ein Daimler und ein Golf und ich weiß nicht was. Ich vermute mal, das ist bei Ihnen ähnlich, oder? Dieses One-Piece-Flow habe ich schon. Also ist so eine Vision, nach was ich strebe, habe ich schon.
Oder? Ist schon erfüllt, gell? Ja. Und sage mal liebevoll, dass wir ja eigentlich eine Manufaktur haben, wo wir an jedem einzelnen Objekt arbeiten letztendlich.
Genau. Und da fällt ja dann, für mich war das zumindest damals schon auch erhellend, da fällt ja dann so dieses eine Streben, nämlich nach dem One-Piece-Flow, das fällt dann weg. Und dann hatten wir damals durchaus die Herausforderung, okay, nach was strebt man denn jetzt übergreifend?
Ist das, ja, wobei der Aspekt vom Fluss ja nach wie vor bleibt. Also ich habe zwar das eine Objekt, was letztendlich durch seinen eigenen Prozess läuft, aber da habe ich auch alle Möglichkeiten der Störungen, die dann auftreten können.
Das ist richtig, aber es droht vermutlich nicht die Gefahr, dass man eben, ich nehme das Beispiel von gerade eben, dass ich jetzt erstmal so lange warte, bis ich 5 silberne Golf auf dem Hof habe, die ich dann alle in Silber spritze.
Das ist wahr.
Auf die Idee wird mal an der Stelle vermutlich kaum jemand kommen. Ansonsten in der klassischen Produktion haben wir immer so einen leichten Hang zum Batching. Also sprich, gleiche Sachen zu sammeln, und weil man dann vermeintlich glaubt, es geht dann besser und schneller, wenn ich sie alle gleichzeitig mache.
Das ist wahr.
Ja, okay. Gut, jetzt ein bisschen vertieft nochmal. Speziell, beziehungsweise angefangen haben wir im Grunde ja noch gar nicht damit. Was sind dann Ansatzpunkte für Lean in der Instandhaltung?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also ich habe gern so ein weites Lean-Verständnis, also was jetzt nicht nur die reinen Methoden sind, sondern erstmal auf der Fokus auf den Menschen. Mhm. Und da habe ich natürlich solche sehr naheliegenden Dinge, dass ich gucke, dass ich Sicherheit und Schutz der Mitarbeiter irgendwie anstrebe, oder auch klassisches 5S mit Ordnung und Sauberkeit einfach helfen kann, dass die Arbeit leichter oder sicherer geht. Oder dass ich auch Ziele habe, die ich dann auch durch die Abteilung entfalten kann. Das sind sicher Ansätze, die sind unabhängig jetzt von Neuproduktion oder Instandhaltung. Und dann habe ich natürlich die klassischen prozessbezogenen Themen, dass ich erstmal versuche, möglichst Standards zu schaffen, wobei da eigentlich auch der Hauptkonflikt liegt, so nach dem Motto, ich kann es ja nicht standardisieren, weil alles ist anders. Aber letztendlich gewisse Gemeinsamkeiten gibt es halt dann doch. Ich kann mir gewisse Fehler und Probleme angucken, ich kann überhaupt so eine Problemorientierung haben. Ja. Ich werde immer komisch angeguckt, wenn ich sage, ich bin nicht lösungs-, ich bin problemorientiert. Ja. Weil am Ende, wenn das Problem verstanden ist, kommt die Lösung einfach von selbst.
Ja, ja.
Und aber ist halt gerade nicht so politisch korrekt.
Ja, kenne ich.
Sozusagen.
Ja, ja.
Na, dann, dass wir das Arbeiten ja sich irgendwie selber steuern, dass ich sage, ich hab so eine harte Verknüpfung. Das ist sicherlich nochmal so ein Ansatz, wo wir noch zu wenig gemacht haben, aber was man sich auch denken kann, dass ich in so eine Pull-Logik gehe.
Mhm.
Ja, das sind so die Themen, die letztendlich, oder auch so ein Thema Line-Stop. Es ist zwar keine Linie, die jetzt, oder kein Fließband, was fließt und ich halte dann alles an, aber dass ich sage, ich gebe an den nächsten Prozessschritt keine fehlerhafte Arbeit mhm. weiter. Das letztendlich auch vergleichbar.
Ja, ja. Hat man dann auch ähnlich hohe Arbeitsteilung, dass halt Mitarbeiter sich auf einzelne Themen spezialisieren? So wie ich jetzt halt in der klassischen Produktion halt, irgendwo ich baue einen Motor und ich baue ein Getriebe und ich baue die Innereien ein und solche Dinge?
Ja und nein. Also auf die einzelnen Objekte ergibt sich das in der Regel mit der Arbeitsteilung. Gut, ich habe natürlich auch, ob ich jetzt eher den Schlosser mir angucke oder nachher einen Elektriker, das sind dann schon auch ja vom Fach vorgegebene Arbeitsteilungen. Aber letztendlich ja, sind alle Handwerker, die wir so haben, schon fast Künstler.
Mhm.
Weil sie doch ja sehr über den Tellerrand hinausgucken können und ja, es sind nicht diese klassischen Aufgaben, dass ich sage, du machst jetzt wirklich nur diesen kleinen Teilbereich und man versteht das Gesamtsystem dann gar nicht mehr irgendwann, wenn man es jetzt zu extrem treibt.
Verstehen sich die Menschen dann auch eher als Handwerker? Vermute ich mal fast, oder?
Ja.
Okay. Ja, da kommt jetzt doch der Punkt nochmal in den Sinn und vielleicht vertiefen wir das jetzt doch, den ich vorhin kurz so angerissen hatte und wo Sie 5S gesagt haben, das hängt damit ja direkt zusammen. Der Gedanke, der mir da begegnet ist, und da hatte ich schon auch wieder ein Aha-Erlebnis, wo jemand meinte, ja, in bestimmten Branchen gehört dieses, ich mache mich schmutzig bei der Arbeit, schon fast zum Selbstverständnis. Und dann meinte einer so flapsig in der Unterhaltung, ja, stellt euch mal vor, ich nehme jetzt eine andere Branche, der Gipser kommt nach Hause und sieht nicht aus wie ein Gipser. Was sagt dessen Frau? So nach dem Motto, wo kommst denn du jetzt her? Ist Ihnen sowas, vielleicht jetzt spontan das erste Mal dieser Gedanke, aber können Sie sich sowas für Ihren Bereich auch vorstellen? Und ich glaube halt, dass daraus natürlich eben eine gewisse Hürde entsteht im Sinne von Sauberkeit. Weil ich es gewohnt bin, es gehört für mich dazu in dieser Branche, dass ich mich dreckig mache. Und alle erwarten, nur wenn ich mich dreckig mache, haben die anderen das Gefühl, hey, da schafft einer was.
Oh ja, also wie gesagt, erstens sind die Objekte ja sowieso schon relativ schmutzig, wenn sie aus dem Betrieb kommen. Dann hat man auch immer mit Öl zu tun und allerlei weiteren Flüssigkeiten. Und wenn man dann auch noch Produktion in Hallen macht, die irgendwann 1880 gebaut wurden,
ja,
dann ja, ist so eine wirkliche Produktion, wo man vom Boden essen kann, schon daher nicht gegeben.
Okay, vertiefen wir noch ein bisschen Herausforderungen beziehungsweise Unterschiede im Sinne von Herausforderungen. Was zeichnet Ihrer Ansicht nach Instandhaltung besonders aus, jetzt im Lean-Kontext, wo es vielleicht, ja, sagen wir mal, schwieriger wird?
Ich habe es eben schon mal ein bisschen angesprochen, ist das Thema Standards. Dass man eben diesen Glaubenssatz, es ist ja alles eh anders, deshalb brauche ich gar nicht mit Standards anfangen, dass man das aus den Köpfen bekommt.
Okay.
Dass man eben sagt, okay, jedes Einzelne für sich genommen ist zwar anders, aber ich bringe mal so als Beispiel, hier, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, du hast viele Haare, ich habe wenig Haare, ich habe eine Brille, du hast keine. Aber irgendwie können wir trotzdem sagen, wir haben zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf. Und das bleibt ja gleich.
Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, es hängt auch ein bisschen im Allgemeinen damit zusammen, dass der Mensch natürlich auch eher ein Tier ist, das eher auf Unterschiede reagiert.
Ja, definitiv. Ja. Und da sind wir richtig gut drin. Also auch genau zu erkennen, wo sind jetzt im Detail die Unterschiede an jedem einzelnen Objekt zwischen verschiedenen Typen. Also das ist wirklich gut. Das kann man auch für seinen Vorteil sicher nutzen. Es hilft aber beim Standardisieren nicht. Mhm. Ist da erstmal hinderlich. Ja. Aber ich denke mal, da haben wir auch schon jetzt in der letzten Zeit einen ganz guten Ansatz dran bekommen und können es auch noch weiter vertiefen.
Jetzt nochmal diesen Punkt mit der Vision, mit dem One-Piece-Flow, was ja im Grunde eins der Prinzipien ist. Gibt es da jetzt irgendwas Zentrales, was in der Instandhaltung diese Rolle übernimmt, diesen visionären Charakter, diese Karotte, die ich immer vor der Nase habe, nach der ich strebe, aber im Grunde weiß, ich komme da nicht hin. Gibt es was Vergleichbares trotzdem?
Ich weiß nicht, ob ich dafür für alle sprechen kann. Bei uns habe ich jetzt erstmal die Durchlaufzeit dazu erkoren. Also ich sage, dass ich versuche, eine möglichst kurze Durchlaufzeit zu erreichen. Also so in meinem Bild, was sicherlich utopisch ist heute, aber wer weiß, dass letztendlich jemand ein Fahrzeug vorbeibringt, setzt sich hin, trinkt eben Kaffee und dann nimmt das wieder mit.
Genau.
Ja, so in die Richtung.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ja im Grunde die Fahrzeuge, wenn sie bei Ihnen in der Halle stehen oder vorm Hof stehen, weil sie ja dort noch nicht ihre eigentliche Aufgabe erfüllen, sondern da stehen sie halt im Sinne von, man verdient damit kein Geld, wenn sie bei Ihnen rumstehen.
Ja, genau. Ja. Und deshalb ist das Tolle eigentlich, dass wir unseren Kunden ja helfen, mit ihren Werkzeugen, das sind sie ja letztendlich nur, ihr Geschäft zu machen. Und das kann man eben umso besser, je mehr Verfügbarkeit man hat.
Jetzt haben Sie es schon ein bisschen angedeutet, ich möchte es ein bisschen vertiefen. Faktor Mensch ist ganz zentral und ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt in doch einigen Jahren, wenn ich das Stichwort Lean sage, dann schreit ja nicht die ganze Mannschaft Chaka Hurra. Was ist da Ihre Erfahrung? Einerseits Mitarbeiter, ich habe es durchaus eben aber auch bei Führungskräften erlebt, dass auch die nicht total begeistert sind, wenn ich mit sowas ums Eck komme.
Da muss ich sagen, habe ich jetzt keinen größeren Unterschied festgestellt. Also ob ich jetzt mir die Führungskräftekollegen angucke oder eben die Mitarbeitenden. Letztendlich gibt es so ein paar Punkte, die bei allen gleich sind. Also das eine ist, dass sehr, sehr schnell das Thema kommt, ja, wenn wir jetzt ein Autobauer wären, dann könnte ich mir das vorstellen, aber wir als Instandhalter, da geht das ja nicht. Das ist eigentlich so das Hauptgegenargument oder die Hauptskepsis. Dann fällt noch dieses Thema, ja, schlanke Produktion, am Ende haben wir alle Magersucht. Oder dieses, ja, muss ich dann schneller schrauben? Das macht doch auch bestimmt viel Arbeit und hält mich von der Arbeit ab. Und vielleicht ein bisschen mehr Fokus bei den Führungskräften, weil wir sie wirklich auch mehr einbinden. Aktuell ist das Thema zu viele Besprechungen in der Wahrnehmung. So, das war auch so ein Thema, was man, denke ich, sehr gut auch in der Instandhaltung anwenden kann, dass man eben tägliche Shopfloor-Runden einführt, wo einfach über die Aufträge gesprochen wird und sich ausgetauscht wird. Und allein darüber, dass einige Kollegen sich jetzt täglich treffen sollen, die sich früher vielleicht wöchentlich oder gar nicht getroffen haben, ist natürlich in der Wahrnehmung die Anzahl der Besprechungen stark gestiegen.
Okay, ja.
Aber da gibt es eben auch Positivbeispiele. Wir hatten vor 2 Jahren noch so eine wöchentliche Auftragsrunde, wo dann über alle Aufträge gesprochen wurde in epischer Breite im Besprechungsraum und die hat dann wirklich auf 2,5 Stunden gedauert. Und mittlerweile ist diese Auftragsrunde in der Werkstatt an einer Tafel, wo dann jedes Objekt sein DIN A4-Blatt hat, Magnetrahmen, das man auch bewegen kann. Und da sind wir jetzt in einer guten halben Stunde durch.
Hm. Hat sich dann die Frequenz erhöht oder ist es immer noch einmal in der Woche?
Die große Runde ist einmal in der Woche geblieben, aber es gibt dann in den Teilbereichen gibt's dann höher frequentierte Runden.
Ja, mir ging jetzt halt gerade durch den Kopf, ob nicht an der Stelle dann vielleicht sogar eben auch eine Gefahr besteht oder bestand, eine Form des Batchings zu machen, weil man eben dann die ganze Woche zusammenfasst und dann aus all den Aufträgen, aus all den Fahrzeugen, die jetzt innerhalb einer Woche neu dazukommen, die in einer Runde bespricht.
Mhm. Und also im Informationsfluss, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja. Also das haben wir in der Tat immer noch. Und wir haben auch immer noch den Effekt, dass wir eher über alle Stati sprechen und gar nicht nur über die eigentlich zu eskalierenden Themen. Mhm. Das wäre jetzt so die nächste Qualitätsstufe, die ich einführen möchte, dass wir eben noch viel mehr selektieren, vielleicht auch durch Vorbesprechungen der Fachleute, dass wir eben in der großen Runde uns gar nicht mehr auf alle Objekte konzentrieren.
Hm, hm. Da geht mir jetzt gerade eine spannende Branche durch den Kopf, wo es natürlich auch Vorbehalte gibt, weil auch da der Spruch kommt, ja, das ist ja keine Automobilindustrie, nämlich das Gesundheitswesen, sprich im Krankenhaus. Da glaube ich, komme ich jetzt sogar drauf, kann man wiederum von denen was lernen, denn die würden jetzt wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, ich mache einmal in der Woche eine Visite und dann mache ich gar keine Visite, sondern ich treffe mich im Besprechungszimmer. Mhm. Sondern die gehen ja klassisch, soweit ich das als Laie von außen betrachte, und zum Glück bin ich schon ewig her, dass ich das letzte Mal in einem Krankenhaus war, die gehen ja täglich durch und sie gehen von Zimmer zu Zimmer, also von Krankenzimmer zu Krankenzimmer und von Bett zu Bett. Da würde wahrscheinlich keiner auf die Idee kommen zu sagen, wir machen das irgendwo auf der grünen Wiese in einem Besprechungszimmer einmal in der Woche.
Das ist nicht schlecht. Wir führen Visiten ein, ja?
Ja.
Das kann ich mir nur vorstellen. Ist halt die Frage, wo habe ich welche Informationen? Und das Hauptziel dieser Runde ist eher, dass man bei allen Aufträgen den Überblick behält und auch die... Das ist auch noch so ein Riesenthema, dass wir sehr viel anfangen, aber durch dieses Parallele nicht alles fertig bekommen. Mhm. Weil eben auch lange, lange Jahrzehnte, würde ich fast sagen, auf Auslastung gesteuert wurde. Mhm. Und da geht es jetzt vielmehr drum, was habe ich im WIP letztendlich, was fehlt mir vielleicht noch an Material, wo müssen welche Außenaufträge koordiniert werden, weil wir vielleicht Komponenten zum Aufarbeiter nochmal woanders hinschicken. Das ist dort das Ziel. Aber für jeden, ich sage mal, Patienten in der Visite, dass man dann wirklich zu dem Patienten hingeht, das wäre jetzt auch das, was ich sowieso vorhatte. Das war eben in dieser kleinen Fachgruppe nochmal eher über den Stand beim Patienten reden. Mhm. Genau. Mhm. Aber das wäre jetzt nicht Ziel dieser Runde.
Ja, ja, okay. Jetzt möchte ich
noch. Aber das Bild ist toll. Das,
ja, ist ja, manchmal entstehen so Ideen ja eben im Gespräch. Die Idee hätte ich wahrscheinlich alleine jetzt im stillen Kämmerchen irgendwo gar nicht gehabt. Ich möchte noch mal einen Punkt ein bisschen vertiefen, nämlich diese Vorbehalte gegenüber Lean allgemeiner Natur, vielleicht spezifischer Natur. Was ist so Ihre Erfahrung, wie man damit am besten umgeht?
Ja, sag mal, mit einer gewissen Hartnäckigkeit. Mhm. Also letztendlich hat man ja auch da ein Change-Prozess, wo man halt auch irgendwo durch das Tal der Tränen durch muss. Und wir sind jetzt gerade ja in diesem aufsteigenden Ast, wo man eben sagt, durch die dauernde Transparenz, Aufklärung und eben Hartnäckigkeit, dass man dranbleibt und sagt, doch, auch wenn es jetzt nichts Neues gibt, wir treffen uns wieder und wir kommen alle zusammen und tauschen uns aus und wenn wir noch 5 Minuten fertig sind, ist auch gut.
Ja.
Aber dass man eben nicht locker lässt und dabei bleibt. Hm. Und dass man eben auch Beispiele oder als Beispiel, als Vorbild vorangeht. Und da ist dann eben auch der eigene Büroschrank einigermaßen sortiert und aufgeräumt. Ja, ja.
Ja, ich glaube, das hat denn auch viel mit dem zweiten, vorhin habe ich gesagt, menschlichen Tier, was eher auf Unterschiede reagiert, stark reagiert. Andererseits ist der Mensch natürlich ein starkes Routinetier. Ich glaube, das ist auch eine nicht zu unterschätzende Hürde.
Oh ja, ja.
Die halt irgendwo drin steckt, die zwar einerseits auch große Vorteile hat, nämlich wenn ich eine neue Routine habe, dann hält es klassischerweise eine Weile. Aber es ist natürlich halt auch eine Sache, die mich abhält von der Veränderung an sich.
Ja, genau. Da haben ja Chip und Dan Heath in ihrem Buch Switch, die haben ja dieses Bild vom Elefanten und dem Reiter geprägt. Ja. Ja. Man sagt so, dieses Unterbewusste, das Gewohnheitstier, letztendlich der Elefant. Wenn der in eine Richtung geht, da kann man als Reiter noch so viel Überzeugungsarbeit leisten wollen. Ja. Das klappt erstmal nicht.
Da ist halt ein Elefant dann doch kein Pferd.
Ja, genau. Und dann wurde eben die dritte Komponente ist halt der Weg. Und da ist eben auch ein Ansatz dran, dass man sagt, wie kann ich den Weg möglichst so vorbeschreiben, dass es eben dem Elefanten möglichst einfach fällt, dem zu folgen.
Ja, und ich würde sagen, ihm auch halt zu vermitteln, beziehungsweise dann eben den Menschen zu vermitteln, was habe ich denn davon? Wo sie vielleicht jetzt auf den ersten Blick es ihnen nicht ins Gesicht springt und sagt, hier, das hast du davon. Und da sehe ich persönlich dann auch einen Teil der Aufgabe der Führungskräfte, genau das zu vermitteln.
Absolut, ja.
Okay. So zum Abschluss noch eine Frage, die ich auch immer wieder adressiere, weil ich glaube eben da auch dann für die Zuhörer, ich nehme mich da nicht aus, immer noch mal ein Lerneffekt entstehen kann. Was würden Sie sagen, was lässt sich, welche Erfahrungen, welche positiven Erfahrungen lassen sich aus der Instandhaltung wieder in andere Dinge, in andere Bereiche, in andere Branchen, was auch immer, übertragen?
Also das, was mich am positivsten überrascht hat, wo ich ja letztendlich dann aus einer anderen Branche kam, ist die Flexibilität. Dass man eben sagt, okay, ich rechne mit dem Unbekannten, ich weiß halt nicht, was mich erwartet, aber das bringt mich jetzt nicht völlig durcheinander, sondern das ist dann der Normalzustand.
Wo es dann ja wieder hilfreich ist, das ist auch so eine Argumentationskette, die ich immer sage, wenn es um Standards geht, weil ja der ein oder andere dann sagt, ah, bleib mir doch fort damit. Es wird mir sonst langweilig, wo ich sage, hey, kein Problem. Spannende Sachen kommen von alleine, die Sonderfälle. Aber es ist doch gut, wenn man dann die Routine drauf hat und da nicht groß seine Energie da reinstecken muss.
Das stimmt.
Vermute ich mal, ist bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich.
Ja, wie gesagt, im Moment ist gefühlt in der Wahrnehmung der Mitarbeitenden noch alles die Überraschung. Aber letztendlich ist genau das der Übertragungseffekt, dass man sagt, eigentlich ist das dann ja der Standard. Und das fand ich eigentlich immer, oder das finde ich nach wie vor wirklich toll. Also da wird dann eben auch nicht groß auf die Uhr geguckt solange die Arbeit da ist, sind da alle Mann dabei. Okay. Das ist dann eher Thema, wenn man mal Material nicht hat, das ist auch noch so ein schwierigeres Thema im Vergleich zur Neuproduktion, dass ich eben Varianten im Bauch habe und weiß eben erst, wenn ich ihn aufgemacht habe, was da drin steckt. Und dann fehlt vielleicht auch mal was. Und dann muss ich warten. Und das frustriert, wenn man dann nicht weitermachen kann.
Ja, das denke ich mir. Aber es ist eben dann ja der Ansatzpunkt, die Idee von Paul Akers, Fix What Bugs You, sich genau auf diese Themen zu konzentrieren. Wo nervt es mich? Wo hält es mich von dem Fortschritt ab? Okay. Herr Redlaff, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich gucke mal so Richtung Uhr, ziemlich genau eine halbe Stunde.
Ja, sehr gut.
Auch da waren jetzt wieder ein paar neue Gedanken dabei, die, glaube ich, eben alleine, wenn man was durchs Hirn dreht, so gar nicht entstehen können.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das mal auszutauschen. Hat Spaß gemacht.
Prima. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Redlaff zum Thema Lean in der Instandhaltung. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 166. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen to go.
Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.